Und der Raum wurde voll. Ja. Schön, wenn es an Platz beginnt zu mangeln. Es gehört zum Schönsten im Leben, die Gnade Gottes am Werk zu sehen. Immer wieder bete ich, dass ich dieses Vorrecht habe, die Gnade Gottes irgendwo am Werk zu sehen. Und ich freue mich so, dass ich sie hier am Werk sehen darf. Es ist schon ein Unterschied zwischen dem, was ich vor 23 Jahren antraf, und dem, was man jetzt erlebt. Die Gnade Gottes ist am Werk gewesen und darüber dürfen wir uns freuen. Was wird das für ein großer Tag sein, wenn wir einmal dort ankommen und die ganze Schar der durch die Jahrtausende Erlösten sich gesammelt hat und den Herrn lobt in einem großen Halleluja. Das wird ein bewältigender Tag sein. Petrus sagt, wir dürfen uns jetzt schon unbändig freuen auf diesen Tag, wenn wir unseren Herrn, unseren Erlöser, zu Gesicht bekommen. Unser Text befindet sich im ersten Brief des Apostels Petrus, und zwar im zweiten Kapitel. Dieser Brief ist gleichsam eine Predigt. Ich hatte einen guten Bekannten, der hatte eine Bibelschule besucht, ging dann hinaus mit seiner Frau auf ein Missionsfeld auf den westindischen Inseln ab, unweit der Küste von den Vereinigten Staaten. Dort hat er im Segen gewirkt und kam dann wieder. Er hat dann weiter studiert, aber es war nicht ganz einfach für ihn. Das Studium macht ihn schon zu schaffen. Einmal hat der Professor ihnen eine Aufgabe gegeben, ein Paper zu schreiben, und er fand das doch sehr schwierig. Und dann fragte er den Professor, ob er den ersten Petrusbrief auswendig lernen dürfte, anstelle dieser Arbeit, schriftlichen Arbeit. Der Professor hat ihm das genehmigt, und dann ist er an die Arbeit gegangen und hat den ersten Petrusbrief auswendig gelernt und hergesagt. Er war dann in der Gemeinde, in meiner Heimatgemeinde, in der ich aufgewachsen bin, eine Zeit lang, war wohl auch Pastor dort für eine Zeit lang, aber in dieser Zeit, dieser Begebenheit, war mein Vater Leiter der Gemeinde, und er sollte an einem Sonntagmorgen nun predigen. Und dann hat er anstelle einer Predigt den ersten Petrusbrief hergesagt. Mein Vater sagte das, ich war nicht dabei, aber er erzählte mir davon. Er sagte, das war schon ein Erlebnis, einfach Gottes Wort direkt so zu hören als Predigt. Zwischendurch hat er wohl Halt gemacht, hat man vielleicht ein Lied gesungen, und dann hat er weiter rezitiert. Das Wort Gottes darf auch einmal so gelesen und gehört werden, einfach als alleinstehendes Wort Gottes, ohne dass wir etwas dazu sagen müssen. Und doch gibt es streckenweise Texte, über die wir uns Gedanken machen dürfen und fragen dürfen, was heißt das wohl im Einzelnen? Und das tun wir immer wieder, wenn wir so zusammenkommen und Gottes Wort bedenken. Also der Apostel Petrus grüßt seine Leser am Anfang, in den ersten Versen, und dann geht er in ein Lob Gottes über. Das befindet sich, dieses Lob, in den Versen 3 bis 12 im ersten Kapitel. Darauf kommt ein zweiter Teil, und in diesem Teil zieht er die Leser zur Verantwortung, macht sie aufmerksam darauf, dass bei solchen großen Vorrechten, die er eben aufgelistet hat in diesem Lob, bei solchen großen Vorrechten es gilt, eine Verantwortung Gott gegenüber als Dank für die große Erlösung zu übernehmen. Und dort gibt er uns vier Wegweiser, wie wir als Wiedergeborene uns zurechtfinden können in einem Leben, das gleichsam zwischen zwei Welten liegt. Er betrachtet seine Leser als Pilgrime, als unterwegs Seiende von einer Welt zur anderen. Damit hat er ein Stück Geschichte Israels aufgegriffen, das immer wieder auf der Wanderschaft war. Und so sind auch wir als das neue Volk Gottes unterwegs aus einer alten Welt, aus einem alten Lande, in dem wir geboren wurden, dem Körper nach, dem Leibe nach. Wir sind unterwegs in eine andere Welt. Zwischen diesen zwei Welten sieht Petrus uns. Dann nimmt er das Glas und beleuchtet unseren Alltag an den verschiedenen Stellen. Und dieser Teil beginnt dann in Kapitel 2, Vers 11. Dort hatten wir gestern Abend begonnen zu lesen. Wir kamen bis zu Vers 16. In Vers 17 scheint er diesen Aspekt unserer Beziehung zur Obrigkeit, das war in diesem kurzen Text sein Thema, fasst er noch zusammen, was da zu sagen ist. In dieser kurzen Zusammenfassung in Vers 17, wenn man den Text vor sich hat, haben wir gleichsam das Kreuz unserer Beziehungen. Ich nenne das ein Kreuz, weil wir zwei Richtungen haben. Wir haben ja in der Mathematik bzw. Geometrie oder Dreieckskunde die Senkrechte und die Waagerechte. Und wir haben als Kinder Gottes, als Menschen überhaupt, zweierlei Arten von Beziehungen im Leben. Und zwischen diesen zwei Beziehungen entsteht eine Spannung. Das macht sich bemerkbar in den Regierungsformen, die Menschen immer wieder gehabt haben. Ohne Gott und ohne sein Wort und ohne seine Wegweisung gehen wir immer extrem, entweder zur Rechten oder zur Linken, nach oben oder nach unten. Wir finden uns nicht zurecht. Wir sind wie Schafe, die kurzsichtig sind. Wissen Sie, warum Schafe so schnell in die Irre gehen? Ja?
Sie sehen nur 8 bis 15 Meter weg.
Nur kurze Strecke können Sie vor sich her sehen. 15 Meter das meiste. Also, Sie sind angewiesen auf einen Menschen. Professor Delitzsch meint, das Schaf ist ein Tier, das von Anfang an angewiesen war auf den Menschen. Es gibt wilde Schafe, ja, aber normalerweise ist das Schaf erst, kommt es erst zu seinem eigenen, wenn es einen Hirten hat. Wir sind kurzsichtig und die klügsten Menschen verirren sich, weil sie nicht göttliches Licht haben und in diesem Licht ihr Leben führen. Aber wir haben diese zwei Beziehungen, die Senkrechte. Es gibt Menschen, die über uns gestellt sind und dann gibt es als Höchsten Gott, der über uns gestellt ist. Paulus zeigt uns eine kleine Hierarchie, wenn er in 1. Korinther 11 sagt, oben ist Gott, Christus als Gottes Sohn, als in die Welt gekommener, als unser Erlöser ist unter ihn gestellt und unter Christus ist der Mann gestellt, unter den Mann die Frau. Und auf diese Weise, von der Schöpfungsordnung und von der Heilsordnung her, kann das Leben auch in der Gemeinde gesund verlaufen. Wir haben aber auch eine waagerechte Beziehung. In einem gewissen Sinne gibt es Verantwortung und gibt es solche, die uns vorangehen und es gibt solche, die folgen, auch in der Gemeinde. Aber in einem anderen Sinne sind wir alle Brüder und Schwestern auf derselben Ebene. Das beginnt schon bei Golgatha, wo der Boden ganz eben ist. Niemand steht höher als der andere, niemand tiefer als der andere. Dort ist alles eingeebnet als Sünder vor dem Kreuz. Dort trifft uns unser Herr und erhebt uns und führt uns als seine Schafe in seiner Herde. Und da sind wir alle Schafe. Manchmal auch Schafsköpfe. Ja? Wir sind alle Brüder und Schwestern eingeebnet. Petrus weiß auch diesen Begriff zu gebrauchen. Er spricht von der Bruderschaft. Er spricht von Verantwortung und Nachfolge, aber auch von Bruderschaft. Es kann dann Regierungen geben in der Geschichte der Menschheit, wo die senkrechte Beziehung zu stark betont wird. Wir haben da vielleicht einen Despotismus, der dann sehr hart ist. Wenn es ein gutes Landesoberhaupt hat, dann natürlich ist das sehr wohltuend und alles kann gut verlaufen. Aber wenn es eine despotische ist, dann leidet das Volk. Auf der anderen Seite ist eine pure Demokratie ungesund. Wenn alles gleich eingeebnet ist, das ist auch ein Sozialismus, da verlieren wir uns in dieser Freiheit und es wird zu einem Chaos. Wir sehen, wie das heute ausartet. Jeder will seinen eigenen Weg gehen und da nimmt die Kriminalität zu, weil man sich nicht beugen will vor jemanden, der nun bestimmt und sagt, erinnert uns daran, wie es verlaufen soll, wo es lang geht. Das hat auch mit unserem Gewissen zu tun, darf ich noch hinzufügen. Unser Gewissen ist eine Erinnerung an Gott. Gott hat das in uns hineingelegt. Und Regierungen entstehen gleichsam in der Geschichte der Menschheit aus diesem Bewusstsein, dass es einen Gott gibt und dass es Moral gibt, dass es Voraussetzungen gibt und so weiter. Und das äußert sich dann in der Gesellschaft und in der Form der Gesellschaft. Nun, der Apostel Petrus hilft uns zurecht in dieser Spannung senkrechter Verantwortung und waagerechter Freiheit und Bruderschaft. Wir haben diesen Aspekt gestern Abend ein wenig beleuchtet. Noch einmal Vers 17. Dort haben wir dieses Kreuz der Verantwortung oder der Beziehung. Wir haben dort vier Ermahnungen bzw. Aufrufe. Ehrt alle, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Diese vier können aufgeteilt werden in zwei Gruppen von jeweils zwei Aufrufen. Die erste Gruppe von zweien ist ehrt alle, liebt die Bruderschaft. Das ist unsere waagerechte Beziehung. Wir sind Mitmenschen von anderen Mitmenschen. Überall, wo wir einander begegnen, auf der waagerechten Ebene, soll einer den anderen respektieren. Denn wenn wir alle sozial auf einer Ebene sind, dann verlieren wir uns. Denn jeder von uns hat intuitiv das Bewusstsein, jemand ist höher als ich, ich bin niedriger als jemand oder ich bin höher als jemand oder sind wir auf gleicher Ebene und wie begegne ich dem anderen dann? Dieses Fragen entsteht sofort im Köpfchen, wenn wir einem fremden Menschen begegnen. Wir fragen uns, wo sind wir hier dran? Das kann problematisch werden. Für mich war das sehr problematisch. Ich war sozial gesehen ich fand mich da lange nicht zurecht. Wenn es dann mal gut ging im Gespräch und so weiter, da kamen mir richtig die Tränen, weil ich mich nicht finden konnte in einer Beziehung. Das kann problematisch werden. Für andere ist es, die sind ganz gelassen, die gehen einfach auf den anderen zu und sprechen. Nun sagt der Apostel Petrus, passt auf, wie ihr einem anderen begegnet. In jedem Fall, wo immer du stehst in der Gesellschaft, er ist dein Bruder, dein Mitmensch und ihr seid beide im Bilde Gottes geschaffen. Ihr steht beide vor Gott. Ehrt ihn als im Bilde Gottes geschaffen. Und meine Freunde, es gibt keinen Menschen, den ich nicht irgendwie ehren kann. Wie verkommen er auch sein mag, wie heruntergekommen er auch sein mag. Er ist immer noch ein Bild von Gott. Und insofern kann ich ihn ehren, mit Zuvorkommenheit ihm begegnen. Man erzählt von Dr. Francis Schäfer. Er war irgendwo, ich denke es war in Kalifornien, war eingeladen zu einem Vortrag. Und vorher hat er noch Menschen begrüßt. Und da taucht ein junger Mann auf, von außen her ganz verkommen aussehend. Und er hat ihn auf eine vornehme Weise gegrüßt. Der junge Mann war so stutzig, war überrascht über diesen Gruß und hat sich dann entsprechend geäußert. Ja, sagt Dr. Schäfer, Sie sind ungefähr so, Sie sind im Bilde Gottes geschaffen. Sie sind jemand. Der Mann hielt nicht viel von sich, ja, das sah man. Aber Dr. Schäfer hat ihn daran erinnert, er war etwas, ja. Er bedeutete etwas. Und er war ansprechbar dann an dem Abend durch diesen Vortrag. Wir können also, das ist nicht nur Psychologie und so, wir tun als ob. Nein, das ist Wahrheit. Jeder von uns ist etwas. Und es schmerzt uns, wenn jemand uns beleidigt oder uns gering schätzt. Wie wir dann reagieren, das ist eine andere Frage. Aber der Schmerz selbst ist etwas Gesundes. Es spricht davon, dass wir ein Wertgefühl haben. Wir sind jemand. Wir selbst nun als Christen sollen nicht Ehre fordern, aber wir sollen ehren, den anderen ehren, von uns aus auf die anderen zugehen und sie ehren. Das ist der große Kreis aller Menschen, ob sie Christen sind oder nicht Christen. Jetzt zieht Petrus den Kreis etwas enger und sagt, liebt die Bruderschaft. In einem gewissen Sinne sollen wir alle Menschen lieben. Gott liebt sie und will, dass sie gerettet werden. Johannes 3, Vers 16. Aber in diesem Fall spricht er von Beziehungen und wir haben doch eine besondere Beziehung zu Mitchristen. Die sind Gegenstand einer besonderen Liebe, die aus vom Heil herrührt. Und dort erinnert er die Brüder und Schwestern, liebt die Bruderschaft. Diese Bruderschaft ist nicht eine Bruderschaft einer gewissen Glaubensbenennung. Manche Glaubensbenennungen nennen sich Bruderschaften. Auch die, aus der ich komme, ich bin nicht mehr Mitglied dort, weil ich ganz frei sein wollte als Kind Gottes. Aber die nennt sich eine Bruderschaft. Das ist hier nicht gemeint. Christen aus solch einer Glaubensrichtung, die können dann ihren Horizont etwas zu eng ziehen, weil sie verwechseln die Bruderschaft, die Petrus erwähnt, mit dem Namen, den sie tragen. Nein, hier sind alle Christen gemeint. Wenn irgendjemand da Jesus liebt und an ihn glaubt als seinen persönlichen Herrn und Retter, dann ist er mein Bruder oder meine Schwester. Wir gehören zur selben Familie. Liebt die Bruderschaft. Wir können nicht immer dieselbe Gemeinschaft haben mit allen Christen. Das ist klar. Aber lieben können wir einen jeden. Und wir hoffen, dass die, mit denen wir nicht gleicher Meinung sind, wir hoffen, wenn wir meinen, wir haben die Wahrheit, und das ist gut, dass wir das meinen, wir sollten die Wahrheit lieben und wir sollten uns darüber klar sein, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Ansonsten wollen wir uns korrigieren lassen. Aber wenn jemand jetzt nicht zur Wahrheit steht, wie wir uns das vorstellen, wollen wir ihn immer noch lieben und beten, dass er sich zurechtfindet. Zwischendrin können wir nicht dieselbe Gemeinschaft haben mit dem, wie mit einem anderen, der wirklich auf Gottes Wort steht. Liebt die Bruderschaft. Jetzt kommt die andere Richtung, die senkrechte Beziehung. Da ist natürlich Gott ganz oben. Und wenn es sich um Regierungen handelt, dann in jener Zeit spricht man von einem König oder von einem Kaiser. Petrus sagt, fürchtet Gott, ehrt den König, das Landesoberhaupt, das Oberhaupt des Staates. Nicht fürchten. Dort hat Petrus gesagt, als Freie begegnen wir einem Oberhaupt oder einem Verantwortlichen oder jemandem von der Obrigkeit. Wir anerkennen das, dass er eine Stellung bekommt, und zwar von Gott. Aber in Christus bin ich ein Freier. Und ich brauche jetzt nicht mich zu fürchten wie jemand, der ganz auf diese Beziehung angewiesen ist für seine Existenz. Meine Existenz ist in Gott gewurzelt und ist nicht abhängig von dem Wohlwollen einer Obrigkeit. Wir sind frei da und können also durchaus ungezwungen jedem Beamten begegnen Und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Natürlich müssen wir bereit sein zu leiden, darüber wollen wir heute Morgen auch sprechen. Aber Gott ist zu fürchten. Furcht in der Bibel ist nicht zu verwechseln mit Angst. Wir lieben Gott und haben von daher keine Angst vor ihm, als solche, deren Schuld getragen worden ist von Gott selbst in Christus. Aber wir fürchten ihn in dem Sinne, dass wir den höchsten Respekt ihm bringen. Der höchste Respekt gebührt Gott. In diesem Sinne fürchten wir ihn. Auch wenn wir ihn lieben, wir respektieren wir ihn. Wir spielen nicht mit seiner Gnade. Wir wissen um unsere Grenzen und so weiter. Wir sind ganz und gar in jeder Phase unseres Lebens ausgerichtet auf Gott. Fürchten heißt im biblischen Sinne, dass wir ganz abhängig sind von ihm und wir wissen, ihn vor Augen zu halten und als unseren Gott und Oberhaupt anzuerkennen. Fürchtet Gott, ehrt den König. Das sind ganz kurz zusammengefasst einige letzte Hinweise in diesem kurzen Text über die Obrigkeit. Jetzt nimmt er sein Glas und beleuchtet unseren Arbeitsplatz, ab Vers 18. Wir wollen diese Verse lesen. Es ist der Text 18 bis 25, das heißt bis zum Ende des Kapitels. Ich erinnere daran, dass dieser Text eine Fortsetzung ist des Satzes, der mit Vers 13 begann. Es ist ein langer Satz. Mit Vers 18 beginnt nicht ein neuer Satz, sondern wird der bisherige Satz weitergeführt. Das geht dann bis zum Ende des Kapitels und auch dort wird es dann weitergehen in Kapitel 3. Petrus hat einen langen Atem, wollen wir versuchen mitzuatmen. Die Hausknechte in aller Furcht sich unterordnend. In Vers 13 sprach er von Unterordnung. Das ist die Regel in unseren Beziehungen. Jeder ist bereit, dem anderen zu dienen. Dann gesundet Gesellschaft, auch die Gesellschaft der Gemeinde kann dann gesunden. Auch in Kapitel 3 wird es sich um Unterordnung handeln. Und dann weiter im nächsten Abschnitt. Die Hausknechte in aller Furcht sich unterordnend den über sie verfügenden Herren. Nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten oder Krummen. Denn das ist Gnade, das heißt etwas Angenehmes. Wenn jemand wegen eines an Gott gebundenen Gewissens Betrübnisse und Verletzungen erträgt und dabei ungerechterweise leidet. Das ist uns fremd, ja? Wir haben uns an die Demokratie gewöhnt, an die Freiheit. Und Petrus bringt uns zurück. Und sagt, als Christen leben wir in einer Welt, die uns fremd ist und gegen uns ist. Denn von Natur aus ist jeder Mensch ein Feind Gottes. Und das bekommen wir zu spüren. Petrus erinnert uns, werdet ganz nüchtern, kommt zur Realität zurück. Verliert euch nicht in dem Traum menschlicher Philosophien, die sich in Regierungsformen offenbaren. Denn das ist Gnade, etwas Angenehmes, wenn jemand wegen eines an Gott gebundenen Gewissens Betrübnisse und Verletzungen erträgt und dabei ungerechterweise leidet. Denn was für ein Ruf bzw. Ruhm ist das, wenn ihr sündigt und deswegen mit Fäusten gleichsam geschlagen werdet und es mit Ausdauer erdulden werdet. Das ist nichts Besonderes. Das habt ihr verdient. Wenn ihr jedoch Gutes tut und leidet und es mit Ausdauer erdulden werdet, das ist Gnade. Gnade wird hier im ursprünglichen Sinne des griechischen Wortes gebraucht. Charis heißt das, was Freude macht, das, was angenehm ist, das, was freudig stimmt. Und das stimmt Gott freudig, wenn wir bereit sind, so zu leben, wie Jesus lebte, ihm in seinen Fußstapfen. Denn hierzu wurdet ihr gerufen. Kippen Sie Ihr B in Ihre Übersetzung, wenn Sie berufen haben, um, und es wird zu einem G werden, Denn das ist, was das griechische Wort bedeutet, nicht berufen, sondern gerufen. Dazu wurdet ihr gerufen, weil auch Christus litt. Und zwar für uns. Er ging noch weiter als wir. Wir haben zwar zu leiden und wir leiden dann wie Jesus, aber er litt noch mehr. Er litt an unserer Stelle. Das können wir nie tun. Wobei er uns ein vorgezeichnetes Muster hinterließ, damit ihr auf seinen Fußspuren folgen möchtet, der keine Sünde tat. Gott bewahre uns davor. Noch wurde List in seinem Munde gefunden, der, als er geschmäht wurde, nicht wieder schmähte, als er litt, nicht drohte, es aber dem übergab, der in Gerechtigkeit richtet. Und er wird dann schon fertig werden mit denen, die uns beschweren. Der unsere Sünden in seinem Leibe selber hinauftrug auf das Holz, damit wir den Sünden zu Nichtseienden geworden. Nulle, verschwunden. Klopft die Sünde, niemand meldet sich. Ja? Wir sind gestorben mit Christus. Zu Nichtseienden geworden, der Gerechtigkeit leben möchtet, durch dessen Wunde ihr geheilt wurdet. Krank waren wir. Denn ihr wart wie irrende Schafe. Jesaja 53. Ihr seid jedoch nun umgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Der Satz geht weiter, immer im selben Atemzug. Die Hausknechte, was sind das? Das sind Arbeitende. Zu jener Zeit hatte man Sklaven, Leibeigene, für das eigene Haus, für die eigene Familie, für die den eigenen Arbeitszweig. Ob man ein reicher Geschäftsmann war oder ganz einfacher Selbstständiger war, er hatte vielleicht nur einen Sklaven, man hatte sie. In jener Zeit der römischen Oberherrschaft gab es vielleicht genauso viele Sklaven wie Freie. Es hat auch Aufstände gegeben, aber die wurden dann brutal niedergeschlagen. Das Wort Gottes, das Evangelium, wenn es Einzug hält in eine Gesellschaft, kippt nicht ganz alles auf den Kopf, beziehungsweise versucht über Nacht alles auf die Beine wieder gesund herzustellen, sondern es ist ein Wachstum. Der Same wird in einzelne Herzen gesät durch Verkündigung und dort beginnt dieser Same zu wirken und transformiert, wandelt um das Denken eines einzelnen Menschen. Das lässt sich nieder dann in seiner Beziehung zum Nächsten und so werden Beziehungen umgewandelt und allmählich eine ganze Gesellschaft. Und so läuft dieses Feuer des Evangeliums in seiner Wirkung von Ort zu Ort. Und ein ganzes Land kann umgewandelt werden, wenn es erweckliche Zeiten gibt, wenn das Evangelium sich Bahn brechen darf. Aber vorläufig, und die Gesellschaft wird unvollkommen bleiben, bis Jesus kommt. Also etwas Unnormales wird immer bleiben. Und wenn wir nicht gerade dieselben Verhältnisse in unserer Gesellschaft haben, die Petrus dort antrifft in seinen Regionen, an die er sich richtet, dann wollen wir aber das anwenden, dort wo es applikabel ist, das heißt, wo es anzuwenden gilt. Jeder von uns hat irgendwo Verantwortung und wir wollen von diesem Text lernen, was wir können in unserer Beziehung zum anderen. Die Hausknechte in aller Furcht sich unterordnend. Furcht vor wem? Nicht vor dem Herrn, der Sklaven hat, der mein Herr ist, sondern vor Gott, in aller Furcht vor ihm, in diesem Rahmen. Ich will mich nicht an Gott versündigen, indem ich mich an meinem Arbeitsgeber versündige. Wir sollten mit größerer Vorsicht unseren Vorgesetzten begegnen. Wir auch als Christen adoptieren, nehmen an, die an die Begegnungsweise unserer Mitarbeitenden Nichtchristen, die nicht Christen sind. Wir sollten hier ganz bewusst als Christen morgens früh auf die Arbeit gehen und unser Licht leuchten lassen, auch in unsere Beziehung Arbeitgebern gegenüber, damit sie sehen, dass wir andere Menschen sind, damit sie Jesus kennenlernen. Wir wollen dort Jesus widerspiegeln, so wie er sich unterordnet hat. Er, der Gott war in Menschengestalt, hat sich seiner Mutter unterordnet, seinem Stiefvater, der verantwortlich war für ihn, übrigens durch den er ja das Königsrecht bekommen hat in Israel. Sein Vater stammte von David ab, beide Elternteile, aber von jeweils nach anderem Aspekt. Also Jesus hätte sich erheben können. Paulus sagt einmal, wir hätten unser Gewicht als Apostel bemerkbar machen können. Ja? Das erleben wir auch, dass jemand, der Autorität hat, der wirft dann so ein bisschen um sich mit seiner Autorität. Und das ist dann ein bisschen unbequem manchmal. Jesus hat das nicht getan. Er war wie ein Lamm, hat er sich bewegt. Als König, aber als Lamm. Und das wollen wir von ihm lernen. In allem Respekt unseren Vorgesetzten begegnen. Sich unterordnend den über sie verfügenden Herren. Nicht allein den Guten und Milden. Da ist es leicht, ja. Das ist uns bequem, da reagieren wir schon entsprechend. Aber auch den Verkehrten oder den Krummen. Es gibt tatsächlich Arbeitgeber, denen kann man nie zufriedenstellen. Ja? Immer wieder haben sie etwas zu meckern. Sie sind krumm gewachsen in ihrem Charakter. Sie verstehen etwas vom Geschäft vielleicht, aber ihre Art ist nicht richtig. So sollte man sich nicht benehmen, so sollte man nicht sprechen, so sollte man nicht handeln. Das wissen wir merken das. Aber wer sind wir, dass wir sie von heute auf morgen korrigieren und zurechtbiegen? Das kann der Herr tun durch seinen Heiligen Geist, durch das Heil, durch die Gnade, wenn sie Einzug hält. Zunächst einmal will ich das Richtige vorleben. Wie soll er sonst zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Ich bin jetzt dran, nicht er. Er mag verkehrt sein, krumm sein, ich will richtig sein, ich will gerade sein, ich will liebend sein. Denn dies ist Gnade, das heißt, das, was erfreulich ist, das, was Freude bereitet, etwas Angenehmes. Wenn jemand wegen eines an Gott gebundenen Gewissens, wunderbar, eines Gottes Gewissens, ein Gewissen, das an Gott gebunden ist, unser Gewissen kann falsch erzogen sein. Von zu Hause aus, von der Geburt an, ist es eine göttliche Anlage. Er hat uns mit einem Gewissen versehen. Das heißt, mit Voraussetzungen, anhand von denen wir wissen, was gut und böse ist. Paulus vergleicht das sogar mit den 10 Geboten. Es soll vor vielen Jahren, der ersten Verbreitung des Evangeliums in Afrika wohl, einen Missionaren gegeben haben, der einmal sich in einer ganz neuen Situation befand. Er begegnete einem Häuptling mit einigen aus seinem Stamm, den er noch nie gesehen hatte. Und dieser hatte wohl noch nie einen Weißen gesehen. Das heißt, auch niemanden, der das Evangelium hatte. Und jetzt sagte er sich, jetzt will ich mal etwas auf die Probe setzen. Jetzt will ich einmal etwas experimentieren. Wie denkt dieser vollkommene Heide, ja, noch nie etwas von Gott gehört, noch nie etwas vom Evangelium gehört, wie denkt er? Und er stellt ihm einige Fragen. Die Beziehung war erfreulich, sodass man mit ihm sprechen konnte, nicht feindlich. Er fragt ihn, wie ist das bei Ihnen? Wenn jemand jetzt einem anderen das Leben nimmt, ist das bei Ihnen etwas Gutes? Ist es zugelassen? Ist es verkehrt? Wie sehen Sie das an? Das ist böse, sagt er. Man darf nicht einem Menschen einfach das Leben nehmen. Wie ist das bei euch, wenn jemand einem anderen etwas entwendet? Es gehört dem, aber er nimmt es weg. Das ist böse. Und so ging er einigen Geboten so nach von den 10 Geboten. Und schließlich fragt der Häuptling ihn, ja, was halten Sie denn von mir? Ja. Das war für ihn selbstverständlich. Ja. Da merkte dieser Missionar die Wahrheit, erkannte er die Wahrheit von Römer Kapitel 2, dass die Gebote Gottes sind hineingraviert worden in unser Inneres. Und da spricht er vom Gewissen. Das griechische Wort heißt eigentlich Mitwissen. Ein Wissen, das wir mitbekommen haben mit unserer Geburt. Eigentlich haben wir dreierlei Art von Gewissen, aber wir sprechen jetzt von dem moralischen Gewissen, der Fähigkeit zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und dieses Gewissen kann nun allerdings verkrümmt, krumm werden, gebogen werden durch falsche Religion, das heißt falsche Konzeption, falsche Vorstellungen von einem übergeordneten Wesen, sei es Gott oder ein anderes Wesen. Da kann das Gewissen nun durch eine falsche Religion, falsche Gesetzgebung und so weiter missformt werden. Das ist dann schade, aber es ist immer noch da und früher oder später kann es angesprochen werden. Paulus zielt immer wieder, wenn er Heiden begegnet, Menschen, die das Evangelium nicht kennen, er zielt immer wieder auf das Gewissen. 2. Korinther 4. Wenn er das Evangelium verkündet, versucht er, das Gewissen zu erreichen. Das hat er bei einem Gouverneur von Palästina gemacht, vor den er einmal geführt wurde. Und manchmal hat er sein Zeugnis gegeben, aber in diesem Fall hat er ihm eine kleine Rede gehalten über Gut und Böse. Versuchte sein Gewissen zu wecken, ja, damit das Evangelium dann die Antwort auf diese Frage, die Fragen, die dann aufkommen sollen. Wenn das Gewissen aufgeweckt ist, dann kommt man ins Fragen, wie der Kerkermeister in Philippi. Ja, was muss ich dann tun? Und dann kann die Antwort kommen. So weckt man das Gewissen. Man kann das so oder so tun. Paulus hat dann in diesem Fall ihn zur Verantwortung gezogen vor Gott für seine Lebensweise. Ein an Gott gerichtetes oder gebundenes Gewissen ist ein Gewissen, das sich von dort her informieren lässt. Unser Gewissen muss informiert werden. Und wenn es verkehrt informiert wurde oder verbogen wurde, dann muss es jetzt zurechtgerückt werden. Aber das geschieht durch Gottes Wort, durch das Licht Gottes. Das versucht Paulus im Römerbrief in den Kapiteln 13, 14 und 15. Er weiß, dass bei den römischen Christen da einiges ins Schiefe geraten wird, ist, und er versucht einmal, sie zur Bruderschaft zu führen, liebt einander trotz dieser Meinungsverschiedenheiten, aber er zeigt ihnen auch den Weg, wie es dann gesund werden kann bei den Schwachen. Die Starken, die haben das richtige Licht, aber sie müssen jetzt wissen, wie sie in diesem Licht wandeln, wie sie jetzt Liebe zeigen. Die anderen, die müssen auch Liebe zeigen, aber die brauchen mehr Licht über das, was jetzt richtiges Verhalten ist in ihrem Leben. Der Apostel Petrus erinnert hier uns daran, dass jedes Gewissen, jeder von uns in seinem Gewissen sich auszurichten hat nach dem Wort Gottes, das heißt nach Gott, nach seinem Sprechen, das wir jetzt festgehalten haben in seinem Wort. Dort können wir es finden. Und wenn wir viel lesen im Worte Gottes, dort zu Hause sind und immer wieder ein Ja dazu sagen, dann kann unser Gewissen informiert werden. Und dann kann es wie von selbst schalten, wenn wir der Versuchung begegnen. Dann sind wir informiert und wir können Ja oder Nein sagen, je nachdem es erforderlich ist und dem Herrn wohlgefällig sein. In Römer Kapitel 9 bezeugt Paulus einmal, er gibt sein Zeugnis, wie sehr er seine Volksleute liebt, trotz dessen, dass sie ihm immer wieder nachstehen. Er sagt, ich bezeuge es im Heiligen Geist. Nein, Ich bezeuge es und mein Gewissen gibt mir Zeugnis im Heiligen Geist. So. Das heißt, sein Gewissen war zu Hause im Heiligen Geist, der mit dem Wort Gottes ihn stets informierte. Er konnte also sagen, ich habe ein gutes Gewissen, wenn ich euch sage, ich liebe von Herzen mein Volk. In Kapitel 10 sagt er, meine größte Freude, meine große Freude wäre, wenn sie gerettet werden könnten. Darauf geht es hinaus in seiner Evangeliumsverkündigung. Ein an Gott gebundenes Gewissen. Wenn ein an Gott gebundenes Gewissen ein gutes ist, man hat also nichts zu bereuen, aber dennoch verkehrt behandelt wird am Arbeitsplatz, dann soll man das hinnehmen. Ohne zu murren, ohne wieder zu schelten, ohne groß Gerechtigkeit zu fordern, zunächst einmal bereit sein, hinzunehmen. Das heißt, so dazustehen, wie Jesus da stand, als er verhaftet war und dann von beiden Seiten, von der jüdischen Seite und von der heidnischen Seite, manches erleiden musste. So stehen wir da. Was unsere Verantwortung jetzt ist, dem anderen gegenüber, nachdem er uns beleidigt hat, beziehungsweise sogar verletzt hat, auch körperlich vielleicht, es kann vorkommen, kam dann wenigstens vor in dieser Zeit. Was unsere Verantwortung dann ist, das wird manchmal verschieden sein. Es kann Situationen geben, wo wir dann ein Wort zu sagen haben. Jesus hat das getan. Paulus hat das getan. Jesus wird geschlagen. Und Jesus hat dann die Freiheit zu sagen, das geziemt sich nicht. Sie müssen beweisen, warum sie mich schlagen. Er erinnert an das Gesetz Gottes. Ja. Aber er nimmt es hin, er schlägt ihn nicht, er erinnert ihn nur, er spricht sein Gewissen an gleichsam. Das kann verschieden sein, was unsere Aufgabe dann ist. Aber zunächst müssen wir unter Beweis stellen, dass ich bereit bin zu leiden, auch Ungerechtigkeit hinzunehmen. Sonst stehe ich da als Schwacher. Aber wenn ich verletzt werde oder den Kürzeren ziehen muss und nicht erwidere und nicht zurückzahle, das spricht von Stärke. Und das kennen auch unsere Gegenüber. Die merken das und die fragen sich manchmal, woher hat er diese Kraft? Ja? So eine Kraft möchte er auch haben. Und dann kann manchmal eine Bahn offen werden für das Gespräch über Jesus. Also das hat schon seinen praktischen Wert, aber auf jeden Fall vor Gott, vor dem wir einmal stehen werden. Eines an Gott gebundenen Gewissens, Betrübnisse, das Wort bedeutet auch Verletzungen, erträgt und dabei ungerechterweise leiden muss. Denn was für ein Ruf wäre das oder ein Ruhm, wenn ihr sündigt, das heißt gegen ein Gebot oder gegen ein Gesetz euch schuldig macht und deswegen geschlagen werdet. Nun, heute geschieht das nicht so schnell, dass man körperlich bestraft, wenn man etwas nicht nachgekommen ist. Aber zu jener Zeit hat man da nicht gespart, auch mit der Faust nicht offenbar. Das Wort bedeutet mit Fäusten schlagen. Wenn das der Fall ist, dann soll man es mit Ausdauer, also wirklich in einer gewissen Zeit hindurch, solange es gefordert wird, sollen wir erdulden, sagt der Apostel. Wenn ihr das erdulden werdet. Wenn man gesündigt hat und dann erduldet, die Strafe erduldet, dann sagt Petrus, das ist nichts viel Großes, das kann jeder tun. Ja? Er weiß, er hat es verdient und er muss es nun eben hinnehmen. Selbst der Schächer am Kreuz sagt, er rügt den anderen Gekreuzigten und sagt, oder seinen Kollegen auf der anderen Seite von Jesus, und sagt, du, wir haben verdient, was wir hier jetzt erleben. Aber dieser nicht. Ja. Wenn man das dann hinnimmt, das ist nichts Großes, sagt Petrus. Aber wenn es ungerechterweise geschehen sollte, dann natürlich ist es ein Zeichen der Gnade, die Gott uns schenkt. Wenn ihr jedoch Gutes tut und leidet und es mit Ausdauer erdulden werdet, das ist Gnade, das heißt etwas Angenehmes bei Gott. Denn hierzu wurdet ihr gerufen, zu leiden. Es gehört zum Christsein, dass wir leiden. Warum? Nun, wer zu Gott kommt und es mit ihm halten will in dieser Welt, der muss erwarten, das Los Gottes, der Familie Gottes, der Sache Gottes zu leiden. Denn Gott ist in dieser Welt nicht ein Beliebter. Den ignoriert man oder verspottet man oder den hasst man, den möchte man aus dem Wege schaffen. Der Mensch möchte ohne Gott, ohne Oberhaupt leben. Jeder von uns möchte einmal ganz oben auf diesem Planeten sitzen und allen anderen sagen, wo es lang geht. Ja? Jeder von uns. Das haben wir in uns. Jeder von uns möchte einmal ganz oben sitzen und sagen, wo es lang geht. Wir hatten mal vor vielen Jahren, es waren Engländer, die hatten uns einen Wagen zur Verfügung gestellt. Der war gebaut für Freiluftversammlungen. Und dann hatten wir Freiluftversammlungen in Lahr bei Dinglingen. Und die eine Seite des Wagens, wie nennt man das? Hinten. Wie bitte? Ladefläche, danke. Die eine Seite, die eine Wand konnte in die Waagerechte, also gekippt werden. Und dort standen wir, das war dann unsere Bühne. Und wir hatten Lautsprecher und Platten, konnten Musik machen und so weiter. Und dann sammelten sich vielleicht die Leute auf dem Marktplatz und wir haben zu ihnen gesprochen. Nach einer solchen kleinen Versammlung kam ein Herr auf mich zu, ich war noch auf der Bühne, kam dazu und sagte, ich möchte auch einmal, das war so kindlich, ich möchte auch einmal da stehen und sagen, wo es lang geht. Das will ja jeder von uns. Aber er sagte so ehrlich, wie ihm da zumute war, ja. Da sitzt jemand und sagt den anderen Leuten, wie man zu Gott kommt, ja. Ja, sowas möchte er auch mal probieren, ja. Nun, deswegen haben wir es ja nicht gemacht, damit wir uns selbst in den Vordergrund stellen. Aber das ist in uns. Wir möchten nicht einen Herrn haben. Heute, früher haben wir es noch erlebt, dass einer dem anderen sagte, wie er sich zu benehmen hat und so weiter. Das ist heute, das darf man heute nicht mehr. Ja? Ich habe es noch erlebt, ich hatte kurz angehalten in Basel, in einer Straße, wollte kurz was erledigen, vielleicht beim Postkasten, ich weiß nicht mehr, was es war, hatte die Tür meines Wagens offen gelassen. Es war eine verkehrsarme Straße. Da kam ein Mann vorbei und sagte, machen Sie die Tür zu. Ja? Ein anderes Mal hatte ich den Motor laufen gelassen und wir wollten gleich wegfahren. Eine Frau stand dort, schalten Sie den Motor ab. Ja? Das hat man früher gemacht, heute macht man das kaum mehr. Ja? Wir wollen nicht, dass jemand über uns herrsche. So steht es ja auch in der Bibel, dass Menschen so sprechen. Wir wollen, dass niemand uns an eine Pflicht erinnert. Niemand soll mir sagen, wie ich meine Mütze trage oder wo ich sie trage, ob im Restaurant oder sonst wo. Ja? Ich habe noch gelernt, sobald man in ein Haus kam, in ein Gebäude, hat man die Mütze bzw. den Hut abgezogen. Ja? Heute kann man alles tun. Sie können jedes Kleid, jede Art von Kleid tragen und niemand schert sich darum. Vielleicht noch einige inwendig, aber sie dürfen fast alles machen heute in der Gesellschaft. In London haben wir also extreme Situationen erlebt. In den Großstädten kann man das. Das wird toleriert. Ja. Aber es gab eine Zeit, wo man das korrigiert hat. Nun sind wir gerufen worden, alles hinzunehmen, was wir zu leiden haben. Entschuldigen Sie, ich habe meinen Faden verloren. Kommen wir zurück zu Vers 20. Denn hierzu wurdet ihr gerufen, weil auch Christus für uns litt. Juden dazu gerufen, zu leiden. Im Philipperbrief, in Kapitel 1, gegen Ende des Kapitels, sagt der Apostel: Es ist euch gegeben worden als Kinder Gottes, nicht nur an ihn zu glauben, an Jesus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Jeder von uns ist gerufen worden zu leiden. Es ist unsere Bestimmung als Christen. Gott selbst ist in dieser Welt einer, der nicht gern gesehen oder gehört wird. Und wir sollen bereit sein, sein Los mitzutragen. Wenn wir das nicht tun, dann gehören wir nicht zu ihm. Das ist eben sein Los in dieser Welt, bevor das letzte Gericht gehalten wird. Inzwischen duldet Gott diese Schmach, dass er verhöhnt und verpönt wird. Und wenn ich aus dieser zu richten, untergehenden Menschheit und Gesellschaft gerettet werden will durch Gottes Gnade, dann gehört es zu dieser Rettung, dass ich auch sein Los auf mich nehme, wie Christus das erlebt hat, als er in die Welt kam. Er war Gott, nun in Menschengestalt, und hat an seinem Leib erlebt, was man mit Gott eigentlich tun möchte. Jetzt hat man ihn gesehen und jetzt konnte man einmal handgreiflich mit ihm machen, was man gern mit Gott gemacht hätte. Jesus erinnert dann auch immer wieder die Leute: Eure Beziehung zu mir spiegelt wieder eure Haltung zu Gott. Sie gaben vor, mit bei Gott im Reinen zu sein, seine Kinder zu sein. Wir sind Abrahams Kinder, wir sind Gottes Kinder. Nee, nee, sagt Jesus, an mir zeigt ihr, wie ihr zu Gott steht. Und das hat er dann am Gesetz Moses dann auch aufgezeigt. Wenn wir jetzt Christen werden, wir werden eingeladen, um Vergebung abzuholen. Vergessen wir aber nicht, mit dieser Vergebung kommt das anschließende Los, jetzt auch die Schmach unseres Herrn, der für uns starb, auf uns zu nehmen. Das ist eine Bewährungszeit, die wir durchzumachen haben. Da wird unsere Liebe, da wird unser Glaube, unser Vertrauen zu Jesus auf die Probe gestellt, ob sie echt sind, ob unser Vertrauen echt ist, ob unsere Liebe echt ist. Manche werden schärfer geprüft als andere, manche bis in den Tod hinein. Aber wenn sie treu bleiben, dann bekommen sie die Krone des Lebens, heißt es. Also Petrus spricht solche an, die Ungerechtigkeit leiden müssen, und sagt: Dazu seid ihr gerufen, lasst euch das nicht befremden. Das wird er noch einmal in Kapitel 4 sagen. Weil auch Christus für uns litt, wobei er uns ein vorgezeichnetes Muster hinterließ. Die Verhaltensweise Jesu, das Leben Jesu schlechthin, ist wie ein vorgezeichnetes Muster. Früher hat man die Blaupausen gehabt, heute hat man Computerausdrucke. Aber einen Plan für ein Gebäude vielleicht oder eine Straße oder irgendein Projekt, man macht einen Plan. Jesu Leben ist für uns das Muster geworden, der Ausdruck eines Planes, nach dem wir zu leben haben. Und Leiden gehört zu diesem Plan, zu diesem Muster. Er hat uns ein Muster gelassen, dem wir nun nach unser Leben nachbilden dürfen. Damit ihr auf seinen Fußspuren folgen möchtet, der keine Sünde tat, noch wurde List in seinem Munde gefunden. Er hat sich nicht so durchgewunden durchs Leben auf schlaue Weise. Der, als er geschmäht wurde, nicht wieder schmähte. Kommt das uns nahe? Brausen wir manchmal auf? Kommt es uns an den Kragen? Das lasse ich mir nicht gefallen. Warum nicht? Warum lassen Sie es sich nicht gefallen? Sie wollen das sein, was jeder Nicht-Christ sein will. Ja? Da merkt sich Ihr Fleisch, Ihr sündiges Wesen bemerkbar. Sie lassen es sich nicht gefallen. Sie sind zwar im Bilde Gottes geschaffen, aber auch Gott selbst muss so etwas erleben. Sollten Sie ein besseres Leben führen dürfen als Gott selbst? Sollten Sie verschont bleiben und Gott muss dann angespuckt werden und blutig geschlagen werden? Wer bin ich, dass ich es besser haben wollte als mein Herr? Der Sklave, der Leibeigene, ist nicht besser als sein Herr, sagt Jesus. Und wir sind seine Nachfolger, seine leibeigenen Knechte. Der, als er geschmäht wurde, nicht wieder schmähte, als er litt, nicht drohte, es aber dem übergab, der in Gerechtigkeit richtet. Das ist wichtig, sehr wichtig. Denn wenn ich jetzt alles einstecke, und jeder von uns steckt alles ein, wo führt das hin? Das führt zur Herrschaft der Ungerechtigkeit. Ja? Jetzt, früher oder später, kommt die Frage, wie können wir jetzt diese Situation in der Gesellschaft wieder gesunden lassen? Es leidet eine ganze Gesellschaft von Sklaven zum Beispiel. Ja? Wir kennen die Geschichte der Völker. Immer wieder hat es dann gekocht. Und dann bäumt sich die leidende Unterschicht auf und wir haben eine Revolution. Es wird umgekehrt. Ja. Schiller hat mal, wie heißt das Stück, die Räuber. Ja. Ich denke, in diesem hat er aufgezeigt, wie das von einem zum anderen geht. Ja. In Afrika erzählt man, dass ein Lehrer, der haut seine Schüler. Sie müssen das ertragen. Und dann wachsen die heran und einer von denen wird Lehrer. Ja? Und dann haut er seine Schüler. Ja? Hat nichts gelernt ja, von dieser Situation. Jetzt tut er das, was sein Lehrer tat. Und so haben wir dauernde Revolutionen und immer wieder Unterdrückung und Leidende. Auf diese Weise kommen wir nicht zurecht. Nur Gott kann Gerechtigkeit verschaffen. Und er weiß am besten, es kann vielleicht ein längerer Weg sein, aber es ist der beste Weg und ein dauerhafter Weg. So wie Gott in einer Gesellschaft Gerechtigkeit aufrichtet, so ist es am besten. Und wenn wir zu leiden haben, dann wissen wir, dass es ungerecht ist. Wir wissen, dass er ungerecht handelt. Und er weiß, dass er ungerecht handelt. Und wir könnten ihn daran erinnern, wenn wir die Freiheit dazu haben, das darf man auch manchmal. Aber wir dürfen uns nicht rächen, wir dürfen nicht zurückschlagen und so weiter, zurückzahlen gleichsam mit gleicher Münze. Was tun wir dann? Es gibt verschiedene Stellen in der Heiligen Schrift, die uns klar machen, diese Angelegenheit soll ich Gott überlassen. Er wird die große Revolution durchführen. Es ist nicht meine Sache als Christ, für ein gerechtes Regierungssystem zu sorgen. Das ist Gottes Angelegenheit. Paulus macht uns deutlich in Römer Kapitel 13, Gott richtet Regierungen ein. Er lässt es zu, dass die Ungerechtigkeit die Revolution manchmal durchführt, das lässt er zu, aber er lässt es zu. Und das macht es aber noch nicht richtig. Nebukadnezar kommt mit seinem Heer, Militärheer von Babylon und greift Israel an. Das ist der Plan Gottes. Gott lässt es zu, um Israel zu strafen. Hinterher wird Nebukadnezar bestraft, werden die Babylonier bestraft. Ja? Sie waren, Gott hat sie gebraucht in ihrer Ungerechtigkeit für ihre Militäraktion, für ihre Gottes waren. Die Polizei, aber sie haben sich übernommen, sie sind zu weit gegangen und Gott bestraft sie. Gott weiß, für Gerechtigkeit zu sorgen. Wir dürfen unser Bedürfnis nach Gerechtigkeit, das dürfen wir Gott hingeben. Wir dürfen es ihm alles anvertrauen und wissen, zu seiner Zeit wird er fertig werden mit denen, die uns Böses wünschen und antun. Das kostet dann Leiden, aber Das dürfen wir tun. Wir müssen nicht unseren Gerechtigkeitssinn abgeben. Nicht so. Nicht so leiden wir. Wir wissen, dass es ungerecht ist. Aber wir legen es Gott hin. Und Gott ist die Polizei. Und Gott wird die rechte Revolution zur rechten Zeit durchführen. Und er wird schon zum Ziel kommen mit allen Menschen. Mit allen Menschen. Was ich gerade zu tun habe, das macht Petrus jedem einzelnen seiner Leser klar. Nicht wieder drohte, es aber übergab, dem übergab, der in Gerechtigkeit richtet. Manchmal früher, manchmal später, manchmal erst am Tag vor dem großen weißen Thron. Der unsere Sünden in seinem Leibe selber hinauf trug auf das Holz. Das kann einen bewegen. Hat jemand das gesehen? Als Jesus Christus vor etwa 2000 Jahren in Palästina starb, hat jemand die Schuld der Welt auf den Schultern von Jesus gesehen? Niemand. Das war ein politisches Ereignis, das hat sich vollzogen. Ich habe mich manchmal gefragt, wie sollte man jetzt wissen, dass Jesus für andere starb? Die haben ihn verhaftet, gut, er war unschuldig, aber das geschieht ja oft, dass ein Unschuldiger verhaftet wird und sterben muss. Aber in diesem Fall sagen die Apostel später, das hat er für uns getan. Ja, wieso wissen die das? Ja, steht geschrieben. Ja, es steht schon geschrieben, aber warum? Man kann sich da wirklich fragen, wie ist das vor sich gegangen? Ich kann es nur erklären dadurch, dass Gott für uns in der Unsichtbarkeit tatsächlich unsere Schuld auf Jesus gelegt hat, wie es in Jesaja 53 heißt. Das hat niemand gesehen, aber er selbst hat es getan. Meine Schuld, alle meine Schuld, die letzte, alle Sünden, die kleinen und die großen, die hat er auf Jesus gelegt. Und die Schuld eines jeden von uns hat er auf Jesus gelegt, schon bevor er am Kreuz war. Denn als er ans Kreuz ging, hat er sie schon getragen. Er trug unsere Schuld auf das Kreuz. Nicht erst am Kreuz oder im letzten Moment seines Ausatmens, sondern er hat unsere Sünden hinaufgetragen an das Kreuz. Und dort hat er gelitten für uns. Das hat niemand von uns gesehen, das hat niemand in Palästina gesehen, in Israel. Aber das hat Gott gesehen, Jesaja 53. Und er hatte Wohlgefallen an seinem Sohn, der bereit war, seine Liebe, die Liebe des Vaters, zur ganzen Welt zu erfüllen, auf diese Art und Weise. Das war Gnade bei Gott. Jesus hat unsere Sünde getragen, für uns. Wir tragen niemandes Schuld. Wir folgen einfach Jesus nach. Er hat alle unsere Sünden vergeben. Und dennoch müssen wir leiden, das Los eines unschuldigen Gottes auf uns nehmen. Wir leiden nicht, was Jesus gelitten hat. Daran erinnert Petrus. Und er sagt, schaut einmal, er hat für uns gelitten, hat unsere Schuld getragen, auf das Kreuz genommen. Wollen wir nicht wenigstens ein wenig für und mit ihm leiden? Daran erinnert uns. Wir lesen bis zum Ende und dann kommen wir zum Schluss. Damit wir den Sünden zu Nichtseienden geworden. Paulus sagt, wenn Christus für uns gestorben ist, dann sind wir gestorben. Vor Gott ist das die juristische Wirklichkeit. Einer stirbt anstelle des anderen, dann gilt er als gestorben. Es gibt ein sehr schönes Beispiel aus dem Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten. Jemand soll einrücken als Soldat, aber er hat Familie und ein anderer springt für ihn ein. Übernimmt seinen Namen. Das war eine Situation, die wir uns heute vielleicht nicht erklären können, aber so war es. Er übernimmt seinen Namen. Er fällt im Krieg, im Kampf. Jetzt kommen die Behörden und verlangen wieder diesen Wyatt, so hieß er. Und er sagt, Moment einmal. Wenn Sie Ihre Papiere untersuchen, dann werden Sie feststellen, dass ich schon gestorben bin. Das haben Sie gemacht Und tatsächlich, George Wyatt war schon gefallen. In der Person eines anderen war er jetzt frei. Er galt als tot. Und der Mann Gottes, Ellie Maxwell, gebraucht dieses Beispiel. Ihm ist das so groß, was Jesus gestorben ist für uns und dass wir jetzt für ihn und mit ihm so leben. Und dieses Beispiel hat er gebraucht. Wir sind mit Christus zusammen gekreuzigt worden. Das heißt, die Sünde, auch das Gesetz, kann keinen Anspruch mehr machen auf mich. Ich bin schuldlos, ich bin sündlos. Du hast hier nichts zu suchen. Ja. Ich bin nicht da. Ich brauche nicht zu antworten. Ja, fragt jemand, so einfach ist die Sache doch nicht. Es hängt davon ab, wie Sie denken. Wenn Sie in diesem Moment, wo Sie bereit sind, Nein zu sagen, ich bin nicht da, wenn Sie das in der Kraft des Heiligen Geistes tun, das setzt die Schrift voraus. Und das macht Paulus klar im Römerbrief. In dem Moment, wo die Versuchung kommt und mich fordert, beziehungsweise das Gesetz mir ein schlechtes Gewissen aufbürden will, dann sage ich, ich bin mit Christus gestorben und der Heilige Geist ist da, um diesem Nein Kraft zu verleihen. Und niemand von uns muss je Ja sagen zur Versuchung und einwilligen. Niemand muss es. Wir dürfen Nein sagen und nicht einwilligen. Ich bin ein Nichtseiende geworden, im Grunde, durch Jesus Christus. Er ist für mich gestorben. Aber er ist auch auferstanden. Und er lebt jetzt in mir. Und seine Auferstehungskraft ist da, um diesem Nein der Sünde gegenüber Kraft zu verleihen. Das ist mutmachend. Damit wir der Gerechtigkeit leben möchten, was heißt das? Ein Wort, das uns immer wieder begegnet in der Bibel. Gerechtigkeit ist alles Richtige. Gerechtigkeit Gottes ist die Richtigkeit von seiner Warte aus. Alles, was gut ist, alles, was richtig ist, was liebend ist, Frucht des Geistes kann man hineinversetzen, dieser Gerechtigkeit, dem Denken Gottes, wollen wir jetzt leben, unser Leben widmen. Durch dessen Wunde ihr heil geworden seid. Denn ihr wart wie irrende Schafe. Und jeder schaut auf seinen eigenen Weg. Ihr seid jedoch nun umgekehrt zum Hirten und zum Aufseher eurer Seelen. Er hat uns gerufen, er hat uns zu seiner Herde gebracht, nun hält er die Aufsicht. Unter dieser Aufsicht sind wir gut aufgehoben und da wollen wir bleiben. Wir wollen das Haupt neigen zum Gebet.